Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Hi Tobias.
Andreas, wir haben wieder eine Folge mit Gast und wir wollen mit unserem Gast als Experten heute über das Thema Digitalisierung und AI im Supply Chain Management sprechen. Ein sehr spannendes Thema. Supply Chain Management hatten wir schon einige Male, aber die Themen AI und Digitalisierung davor vertiefen wir heute mal. Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier ist und begrüße ganz herzlich Ralf Düster. Guten Abend, Ralf.
Ja, hallo Tobias, guten Abend, hallo Andreas, freue mich heute dabei zu sein, freue mich auf den Austausch mit euch.
Wir freuen uns, dass du dir extra für uns die Zeit genommen hast, um ein bisschen über das Thema zu quatschen. Du arbeitest bei der Zlog und das ist auch so ein bisschen der Aufhänger, wie wir zusammengekommen sind. Aber vielleicht magst du dich zum Eingang unserem Hörer einmal ganz kurz selber vorstellen mit deinem Lebenslauf und wie du zu dem Thema gekommen bist, über das wir heute sprechen.
Ja, also. Ganz am Anfang habe ich mal Speditionskaufmann gelernt nach der Schule, BWL-Studium aufgenommen mit dem Abschluss Außenwirtschaft und Schwerpunkt Außenhandel. Ich habe dann in die Industrie gewechselt, bin in der Bekleidungsindustrie der Steinmann-Gruppe groß geworden. Damals die Muttergesellschaft mit rund 14 Tochtergesellschaften, die damals schon sehr international beschafft haben, sehr viel Export hatten, war dort für die globale Logistik verantwortlich, sowie für die Finanzierung der asiatischen Lieferanten. Damals ein ganz spannendes Thema. Man hatte noch sehr viel passive Lohnveredelung, also man musste die Rohmaterialien selber einkaufen, kommissionieren, distribuieren in die Produktionsländer. Dort wurde dann produziert und das fertige Teil dann geliefert. Wir hatten damals auch in Asien einiges aufgebaut, damals in Vietnam. Auch dort war man nicht in der Lage, Rohmaterialien selber einzukaufen. Haben wir alles organisiert, gesteuert, haben die Rohmaterialien aus Hongkong, Taiwan, Korea, Japan kommen lassen. In Vietnam wurde dann produziert und das fertige Teil dann nach Europa verbracht. Ganz, ganz spannende Zeiten damals, noch vieles ohne E-Mails, bis dann auch Microsoft mit Excel rauskam. Das waren so die ersten Schwerpunkte. Ich habe dann eine längere Zeit dort die Logistik geleitet, sowohl Import als auch Export, und hatte dann ein größeres McKinsey-Projekt. Da ging es auch um Optimierung von globalen Beschaffungen. Und dann ging es so langsam mit dem neuen Markt los. Ich hatte ein Angebot, bin dann tatsächlich in ein Startup gewechselt. Dort war ich auch für die Logistik zuständig. Dieses Startup, als die Dotcom-Blase am neuen Markt dann geplatzt war, hat es nicht geschafft. Aber ich habe meine Geschäftspartner kennengelernt und auch noch Netzwerk aufbauen können. Und wir haben uns in die Augen geguckt und gesagt, was machen wir denn jetzt? Gehen wir zurück in die Industrie, klassisch, oder versuchen wir noch mal was? Und da war dann tatsächlich diese Lehrzeit bei Steilmann für mich sehr hilfreich. Und ich habe gesagt, Mensch, an sich so Transparenz zu schaffen in der Beschaffung, in der globalen Beschaffung oder auch dann in der Kommissionierung, Distribution wäre ganz spannend. Und logistische Lösungen aufzubauen. Wir haben damals tatsächlich sehr manuell logistisch unterstützt bei den ersten Kunden, damals auch aus dem Netzwerk der Bekleidungsindustrie heraus. Viele Bekannte und Freunde, die ich noch hatte, die zwischenzeitlich auch in andere Unternehmen gewechselt sind. Und dann ging das Ganze los mit der Softwareentwicklung. Und wir sind jetzt mittlerweile so in der vierten, fünften Generation, hatten die ersten großen Bekleidungskunden von Marco Polo über Tom Tailor, Mammut, Jack Wolfskin, Pick und Kloppenburg und viele andere mehr, bis wir dann immer mehr dann eben auch in andere Industrien gewechselt sind, Fast Moving Consumer Goods, internationale Beschaffung, und haben dann vor 12 Jahren auch noch eine Corp gegründet, um dann auch eben amerikanische Kunden mit unserer Lösung da anfreunden zu können und beliefern zu können. Und
Das heißt, ihr bei Zlog verbindet alle Glieder der Supply Chain und sorgt dafür, dass diese Transparenz entsteht, die eure Vision am Anfang war?
Ja, absolut. Also wir kommen ja aus einer Zeit, wo tatsächlich noch eben viel mit E-Mails hin und her geschrieben wurde, kommuniziert wurde, auch Excel-Listen ausgetauscht wurde. Und das hatten wir uns zum Ziel gesetzt, eben die Partner zusammenzubringen. Also wir sind eine Sublösung an sich der Warenwirtschaft. Wir bekommen die Stammdaten aus dem ERP-System unseres Kunden und schließen dann die Partner der Value Chain an. Das sind Buying Offices, Agenturen, Lieferanten, Fabriken, Labore, Techniker, die die Ware nochmal inspizieren oder eine Charge betrachten müssen und freigeben müssen. Labore, die chemische, physikalische oder auch elektrische Tests nochmal durchführen müssen, bevor die Produktion weitergeht und die Ware dann verschifft werden soll. Materialien, die eingekauft werden, Buchungsprozesse mit dem Spediteur. Die Spediteure sind angeschlossen, die manuell dann eben die Transportinformationen nach der Buchung einpflegen oder eben auch heutzutage mittels TMS verbunden sind. Also wir verbinden unsere Lösung OSCAR, so heißt sie, Online Supply Chain Accelerator, mit dem TMS-System des Spediteurs, sodass wir eben sowohl den Buchungsvorgang digitalisiert haben, als auch eben die Veredelung der Daten hinsichtlich des Verschiffungsprozesses, dass es die Transportinformationen aus dem System bekommen. Und das Lager ist angeschlossen. Also auch wieder der nächste Partner, dass die Kommunikation zwischen dem Nachlaufspediteur, wenn wir von einer internationalen Beschaffung sprechen, bis hin zum Lager koordiniert wird in OSCAR. Wann kann geliefert werden? Wann ist ein Tor frei? Welche Ware hat welche Priorität? Auf welchem Transport, sodass eben auch hier frühzeitig Entscheidungen getroffen werden, da wir aus den Fabriken heraus auch elektronische Packlisten generieren lassen, die sofort eben sowohl Lagerverwaltungssysteme bestücken, als auch eben Informationen an das Warenwirtschaftssystem zurückliefern.
Ja, also man sieht, eure Software vernetzt und du selbst bist auch super gut vernetzt, ne? Du bist neben der Aktivität bei Zlog auch noch in verschiedenen Gremien aktiv. Ist dir das persönlich wichtig oder wie kommt es dazu?
Ja, ist mir tatsächlich ganz wichtig. Du sprichst vielleicht hier eine Organisation, einen Verband an, den Logit Club. Mit dem Kompetenznetz Logistik. Ganz, ganz spannend. Wir hatten uns auch vor 22 Jahren aus einem Wettbewerb heraus vom Wirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen als Club gegründet und dieses Kompetenznetz eben auch sehr stark verbunden mit dem Wirtschaftsministerium. Wir sorgen dafür, dass wirklich genetzwerkt wird, dass nicht einzelne Player untereinander da miteinander zu tun haben, sondern wirklich Forschung, Politik, Industrie, Beratung, Dienstleistung und IT zusammenkommen, um bestmögliche Lösungen mal zu brainstormen. Wo geht's hin? Wo kommen wir her? Was kann man schaffen gemeinsam, gerade in dieser komplexen Welt? Und mittlerweile sind wir knapp 400 Mitglieder, die sich regelmäßig treffen oder auch unregelmäßig auf verschiedenen Konferenzen, aber eben auch mal so zu Kamingesprächen einzelne dann zusammenkommen, um sich dann auszutauschen. Des Weiteren sind wir als Zlog Mitgründer des IDS, des International Data Space, vor Jahren in Berlin gegründet. Da geht es eben darum, mal zu eruieren mit den Partnern, was mache ich eigentlich mit Daten? Welche Daten kann ich teilen, tauschen? Welche Daten sollten nur mir gehören? Welche Daten bin ich bereit, bilateral weiterzugeben? Und welche Daten sind vielleicht spannend für alle? Und ich bin durchaus gewillt, eben allen zur Verfügung zu stellen, über Konnektoren, über logische Abverfolgungen, dann eben daraus einen Mehrwert zu generieren, dass ich nicht nur Daten gebe, sondern auch eben Daten erhalte. Dafür steht der IDS. Und ganz spannend, vor rund 2 Jahren ist die Open Logistics Foundation gegründet worden, auch aus den Ideen heraus des International Data Space. Und die Open Logistics Foundation ist tatsächlich eine Stiftung mit Spediteuren. Und wir freuen uns sehr, dass wir den Verein mitgegründet haben, Zlog als Vereinsgründungsmitglied. Da geht es eben darum, auch mal zu identifizieren, welche Open-Source-Lösungen entwickelt werden können. Ja, also ich selber werde ja täglich damit konfrontiert, dass wieder Schnittstellen gebaut werden müssen, dass wieder Datenabgleiche gemacht werden müssen, dass irgendeine Middleware miteinander kommunizieren muss mit OSCAR. Und da ist keine Skalierung, ja, sondern wir können an sich nur skalieren und Mehrwerte schaffen und auch Produktivität schaffen, wenn wir gewillt sind, bestimmte Bereiche eben auch zu standardisieren. Und dafür steht eben die Open Logistics Foundation, mit Open Source Lösungen das Ganze zu schaffen im speditionellen, logistischen Bereich, aber eben auch mit der Industrie. Welche Software kann eben dann auch allen zur Verfügung gestellt werden, ohne dass man immer wieder neu programmieren muss, was unheimlich viele Kapazitäten blockt.
Okay, sehr spannend. Vielen Dank für den Einblick. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist seit geraumer Zeit in dem Bereich aktiv, bist da sehr gut vernetzt und hast ja gerade jetzt auch den Locket Club vorgestellt und die Open Logistics Foundation, was ja letzten Endes auch wieder riesige Netzwerktools sind, mit denen ihr am Ende arbeitet. Hast aber auch gleichzeitig, muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, eingangs erwähnt, dass ihr euch am Anfang noch über E-Mail und Excel gefreut hättet. Wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit, die du aktiv in welcher Position auch immer dann miterlebt hast, welche Phasen kannst du im Supply Chain Management an der Stelle erkennen und wo glaubst du, stehen wir heute auch mit Blick in die Zukunft?
Ja, also in meiner Ausbildung zum Speditionskaufmann bin ich, glaube ich, einer der letzten dieser Generation, die noch Telex gelebt haben, ne? Erlebt haben. Also dann bist du abends, wenn der LKW fertig kommissioniert war, bist du dann zur Zentrale, hattest dann 2,5 Meter Telex und hast sie dann reingeschoben, damit eben deine Partnergesellschaft irgendwo in Europa dann genau gesehen hat, was kommt denn da in dem LKW. Dann kam ja tatsächlich diese Wandlung Richtung Microsoft-Produkte und Outlook mit E-Mails. Heutzutage, vielleicht kommen wir da auch noch später darauf zu sprechen, ist es erschreckend zu sehen, in wie vielen Unternehmen tatsächlich noch E-Mail-Verkehr und Excel-Listen Tagesgeschäft sind. Ja, wir leben in einer Zeit, wo jeden Tag in der Zeitung zu lesen ist, dass wir einen Fachkräftemangel haben, dass durch die Demografie, in der wir stecken, eben die Babyboomer bald in Rente gehen werden und wir trotzdem nicht in der Lage sind, hier Prozesse so aufzustellen hinsichtlich der Lösungen, die eben auch eine Forschung und wir sind da auch eng mit dem Fraunhofer-Institut, mit dem IML vernetzt, auch mit der Silicon Economy, dass wir viel, viel schneller diese Lösungen dann eben auch in die Industrie bringen, dass die Unternehmerschaft, dass die Entscheider eben sehen, wir müssen hier Tools einsetzen, die Automatisierungen, Prozessverbesserungen eben bringen, ohne dass Excel-Listen ausgetauscht werden. Es gab jetzt gerade eine Studie vom IDC, International Data Corp, ein Provider, der sich hier das Ganze mal angeschaut hat und das Ganze analysiert hat und 1800 Unternehmen befragt hat. Und es ist tatsächlich so, dass in 37% der Fälle deutsche Unternehmen noch viel mit Excel die gesamte globale Beschaffung abbilden. In den USA sind es nur 8% der Unternehmen. Heißt also, dass wir hier ein erhebliches Aufholbedarf haben, einen erheblichen Aufholbedarf und wirklich zuschauen müssen und Entscheidungen treffen müssen, dass wir uns hier digitaler aufstellen. Da sind wir jetzt gerade, rückblickend ist die Komplexität ja auch viel größer geworden. Wenn ich das in den Anfängen so betrachte, auch meine Tätigkeit in der Industrie, wir hatten noch viel Deutschlandproduktion. Wir haben Materialien auch durchaus in Deutschland bezogen. Produktion ging dann immer mehr nach Osteuropa, bis man dann in den 90er Jahren verstärkt dann tatsächlich auch auf Asien gesetzt hat. Und alleine diese Verkettung der Komplexität der vielen Länder, wo produziert wird, wo bestimmte Qualitäten, bestimmte Artikel produziert werden. Und da meine ich gar nicht nur Konsumgüter, sondern wir erleben es ja auch bei unseren starken deutschen Industrien, dass auch dort immer globaler gedacht wird, während das Pendant in den USA verstärkt eben dann Richtung Mittel- und Südamerika gegangen ist, aber dann eben auch den Weg nach Asien gegangen ist, um dort zu beschaffen, um eben preisgünstig produzieren zu lassen, um wettbewerbsfähig dann eben auch ihre Waren dann in den Konsum zu bringen.
Wenn wir jetzt mal annehmen, die Digitalisierung lässt sich irgendwie als ein Maßstab zwischen 0 und 100% darstellen. Und du hast jetzt ein paar Sachen schon so skizziert aus der Historie. Wo würdest du uns denn einschätzen nach deinem heutigen Wissen? Was für eine Prozentzahl würdest du nennen? Wie weit sind wir denn so im Schnitt digitalisiert? Jetzt nicht weniger der Vergleich USA, Europa, sondern eher so prozessual gedacht von dem, wo du heute sagst, oh, das könnten wir erreichen technisch oder wäre auch sinnvoll zu nutzen und heute stehen wir da und da.
Ja, also wir sehen ja, dass wir im Bereich der Forschung viel getan haben. Alleine schon, wenn man mal so betrachtet, dass das Internet der Dinge, ja, also Mensch, System, Maschine miteinander zu kommunizieren. Wir sehen ja auch hier tolle Entwicklungen. Wir sind ja hier nebenan beim Fraunhofer Institut, beim IML, wo sehr viel entwickelt wird, wo wir auch immer im Austausch sind, dass wir es schaffen, im Datenaustausch tatsächlich Systeme hervorzubringen, die direkt miteinander kommunizieren können. Also aus der Warenwirtschaft zu Lagerverwaltungssystem, zu TMS-System. Wir haben in der Komplexität halt sehr viele Player in der Value Chain. Du hast einmal den OEM, du hast den Produktionsbetrieb, du hast den Materiallieferanten, du hast zwischendurch immer wieder unterschiedliche Spediteure, du hast Lager, Zentrallager, verschiedene andere Partner, Technik, Labore. Das alles muss ja miteinander so weit vernetzt werden. Und da ist zu einem großen Teil doch noch viel zu tun, damit eben dieser Datenaustausch, diese Datenlieferung und Veredelung der Daten des nächsten Partners weiter vonstatten gehen kann.
Also mit
prozentual ist schwierig zu sagen. Es kommt immer darauf an, wer gerade miteinander kommuniziert. Ne? Andreas, du hattest gerade gesagt, kann man das in Prozente messen? Wir haben tatsächlich Bereiche, wenn du einen OEM siehst, der vielleicht direkt angebunden ist mit seinem Tier 1 Lieferanten, wo tatsächlich SAP, ich sage jetzt mal das Warenwirtschaftssystem oder können auch andere sein, miteinander kommunizieren und sich austauschen und dadurch eben auch die Lieferung sofort angestoßen wird. Aber wenn wir die Komplexität der vielen Partner sehen innerhalb der Supply Chain, da ist noch viel Aufholbedarf.
Okay, verstanden. Wenn du jetzt eure Kunden hörst, du hast es vorhin schon ein bisschen so angeteasert, was sind momentan deren größte Schmerzen? Was treibt die am meisten um?
Sicherlich der Bereich Fachkräftemangel ist ernst zu nehmen. Es fehlen ja in verschiedensten Bereichen Tausende von Fachleuten, nicht nur in der IT, Lkw-Fahrer, Zollexperten, Logistiker, die händeringend gesucht werden. Und da ist sicherlich ein großer Bedarf. Da müssen wir eben schauen, wie wir das sowohl eben auch aus dem Netzwerk heraus mit Politik und Wissenschaft hinbekommen, das Ganze zu unterstützen und wieder aufzubauen. Sei es jetzt, dass man Personal sucht, aber sei es eben auch, dass wir durch Prozessoptimierungen, durch Verbesserungen in der IT es schaffen, die bestehenden Personen dann eben noch weiter mit weiteren Aufgaben versehen zu können, durch Unterstützungen, die dann eben möglich sind. Dann gibt es verschiedene Probleme seit der Disruption. Wir haben ja viele Industrien, die darüber nachdenken, wieder ein Re- und Nearshoring aufzubauen, einzusetzen, wenn das preislich überhaupt möglich ist und in den Ländern, wo man es früher hatte oder jetzt wieder angedacht hat, überhaupt auch noch die Fabriken stehen und auch da das Personal zur Verfügung steht. Aber Resilienzen sind sicherlich ein Thema, um eben Bedarfe zu decken und eben auch schnelle Nachlieferungen zu bekommen. Auch das erhöht die Komplexität in der Logistik. Cyber Security ist ein großes Thema. Ja, wir werden ständig damit konfrontiert, dass Universitäten, IHKs oder tatsächlich auch Unternehmen angegriffen werden. Also Cyber Security darf man nicht unterschätzen und wird sicherlich auch in den nächsten Jahren extrem wichtig sein. Je mehr Datenaustausch dann eben stattfindet und stattfinden muss, um besser zu werden, um die Produktivität zu steigern, um eben auch die Logistikprozesse zu verbessern, dann ist das eben auch ein ganz wichtiges Thema. Und dann bei unseren global beschaffenden oder auch exportierenden Kunden, international agierenden Kunden, ist sicherlich das Thema der ESG von großer Bedeutung, also sowohl ökologisch als eben auch sozial produzieren und zu vertreiben. Während der letzten Legislaturperiode hat in der Großen Koalition noch eine Entscheidung stattgefunden, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz einzuführen. Müssen wir jetzt heute nicht diskutieren, ob das Gesetz gut ist oder schlecht ist. Aber Entwicklungsminister Müller und Arbeitsminister Heil wollten es noch durchbringen. Es war ja im Koalitionsvertrag so verabschiedet, ist auch noch durchgesetzt worden. Wirtschaftsminister Altmaier hatte da noch mal ein bisschen reingegrätscht, ein bisschen verwässert. Aber Es zeigt halt, dass wir hier eine doppelte Komplexität haben. Zum einen global beschaffen zu müssen, um wettbewerbsfähig zu sein. Zum anderen aber auch Kriterien einhalten zu müssen, die uns zwingen, bestimmte soziale Kriterien oder auch ökologische Kriterien, Nachhaltigkeitskriterien einzuhalten. Das Ganze ist ja jetzt auch in Europa eine Verordnung geworden, obwohl jetzt ja unsere neue Ampelregierung sich der Stimme enthalten hat. Aber die Europäer haben sich dann dem deutschen Wunsch dann übersetzt und gesagt, nee, wir machen es auf jeden Fall. Und das ist eingesetzt worden. Auch das nochmal leicht verwässert. An sich eine Verbesserung, weil nämlich nicht nur deutsche Unternehmen jetzt verpflichtet sind, soziale Richtlinien einzuhalten und ökologische, sondern eben ganz Europa, europäische, die Waren in die EU beliefern. Wichtig ist nur, dass die Wettbewerbsfähigkeit gewährleistet bleibt und nicht, ich sage jetzt mal, Billiganbieter, die global produzieren, aufgrund von bestimmten Einfuhrmöglichkeiten Waren hier in dieses Land liefern oder in die EU liefern zu können, die das nicht beachten müssen. Ja, und Gerechtigkeit hinsichtlich der wirtschaftlichen Tätigkeit und des Beschaffens oder auch des Exportierens ist hier ganz wichtig. Die Verbände sind zum Teil auf die Barrikaden gegangen, dass dieses Gesetz eingeführt wurde. Arbeitsethisch sicherlich ganz klarer Fall, dass wir darauf achten sollten, dass unsere Produkte, die vertrieben werden, eben nicht von Kinderhand produziert wurden. Und eben in den Ländern, wo produziert wird, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht ausgebeutet werden, sondern ländergerechte Löhne empfangen können, um eben ihre Familien zu ernähren. Also vom Grundsatz her sicherlich gut. Wir selber haben auch eine Lösung dafür geschaffen, schon vor einigen Jahren, sodass wir nicht nur die Supply Chain auf Order, auf Artikel, auf Materialebene betrachten, sondern im Bereich Corporate Social Responsibility eben auch den Bereich der Entity. Wo lasse ich produzieren? Wer ist mein Geschäftspartner? Ist diese Firma auditiert? Arbeitet sie nach unseren Richtlinien, gemäß unserer Policies, gemäß unseres Code of Conducts, sodass man, wenn man sich auch hier digital aufstellt, mit sehr schönen Lösungen diese Komplexität dann eben auch abbilden kann. Wir können also festhalten, dass diese Bereiche hinsichtlich der Transparenz immer wichtiger werden und immer mehr an Bedeutung zunehmen. Die Supply Chain immer mehr auch im Bereich der Service-Architektur von Bedeutung wird, dass wir also es schaffen, die einzelnen Player miteinander zu vernetzen, Daten auszutauschen, Intelligenzen zu schaffen, dass eben auch durchaus Automatismen entwickelt werden mit Predictive Analytics, dass Systeme auch lernen hinsichtlich der logistischen Tätigkeit, hinsichtlich der Beschaffung, aber auch des Exports mitzulernen, um eben Entscheidungen zu unterstützen, Entscheidungen zu treffen, dass die Kette eben optimal funktioniert.
Also ich versuche es mal in einem Satz zusammenzufassen, was du so jetzt von den Schmerzen eurer Kunden und von dem, was passiert, eigentlich so erzählt hast. Eigentlich trifft eine immer höhere Komplexität auf immer weniger Ressourcen, diese Komplexität zu verwalten, oder? So kann man es eigentlich ganz kurz zusammenfassen.
Ja.
Und das führt dann eigentlich zur nächsten Frage, die du jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen hast. Dort kommt jetzt AI, künstliche Intelligenz ins Spiel, bringen zumindest viele ins Spiel, um dieser Herausforderung, diesem Spagat irgendwie zu begegnen. Du hast jetzt enorm viel Erfahrung in der Softwaregestaltung, in der Logistik. Wie siehst du denn die Chancen, dass hier nachhaltig Anwendungen geschafft werden oder vielleicht sind sie auch schon teilweise geschafft? Und welche Fallbeispiele, welche Cases hältst du für am rentabelsten, Artificial Intelligence in der Supply Chain einzusetzen?
Also für mich ist erstmal Grundvoraussetzung, dass man erkennt, dass die Zeit der Alleingänge wirklich vorbei ist. Wir müssen unternehmensübergreifend, und dafür stehen eben auch diese Organisationen, für die wir tätig sind oder bei denen wir tätig sind, dafür stehen die, dass wirklich Überlegungen stattfinden, Systeme miteinander zu vernetzen. unterschiedliche Lösungen eben mit Daten zu füttern, originäre Daten immer weiter zu veredeln, dass eben diese Partner miteinander zusammengeführt werden. Und da sprechen wir eben sowohl von Industrieunternehmen als auch von Logistikunternehmen, von Spediteuren, von Lagern, die eben in die Lage versetzt werden, hinsichtlich des Datenaustausches und des optimalen Informationsflusses die Prozessoptimierungen durchzuführen. Wir arbeiten daran, dass Systeme, dass Lösungen eben auch selber Entscheidungen treffen können. Irgendwo sitzt noch jemand, der sagt, ja, die Produktion läuft, die Labore haben die Freigaben gegeben, aber ein paar Tage zu spät. Kann solche Ware noch mit einem einfachen LKW transportiert werden? Müssen wir vielleicht einen Express-LKW nehmen, um pünktlich in die Produktion zu kommen? Ware kommt aus Asien, es ist geplant mit einem bestimmten Schiff. Kann vielleicht ein anderes Schiff noch die Zeiten halten, wenn es zu Produktionsverzögerungen kommt? Alles Sachen, die selbstlernend sind, wenn man mit den richtigen Algorithmen arbeitet, um dann eben zu sehen, wie lange kann eine Produktion noch laufen, bevor eben die nächste Ware, das nächste Material kommt, um dann eben die Fortführung der Produktion zu gewährleisten. Wie sind Bestandsänderungen? Werden automatisch Bestände nachgefüllt? Werden Artikel sofort wieder bestellt? Von wo kommen die? Welche Länder sind hierfür Voraussetzung? Alles Sachen, die miteinander im Einklang gebracht werden müssen, die miteinander kommunizieren und ausgetauscht werden können, sodass alle Mitspieler in der Value Chain für einen Kunden hier eben auch den optimalen Nutzen haben, wenn sie rechtzeitig über die Informationen verfügen, um dann eben die Prozesse anzustoßen.
Also du würdest sagen, die Value Chain läuft. Es gibt am Tag x-tausend Aktivitäten und Vorfälle und die Automatismen unterstützen den normalen Ablauf. Aber sobald es dann eine besondere Entscheidung gibt, etwas ja, abzuwägen ist, beginnt dann der Mensch mit einzugreifen oder weil KI, Artificial Intelligence, wird ja oft von jemandem, der jetzt weiter weg ist, nehme ich mir jetzt mal mit rein, so verstanden, dass man sagt, nö, das ist Intelligenz ist ja entscheiden können. Also Intelligenz ist ja nicht, wenn eine 2 ist, dann mach eine 3 draus. Das ist ja keine Intelligenz. Ne? Wie weit geht es und wo ist das Limit erreicht? Oder sagst du, nee, da wird es kein Limit geben, aber es dauert halt, bis sich das entwickelt. Wie schätzt du das ein? Ist der Mensch am Ende nur noch derjenige, der die Cases anlegt und der Rest wird automatisiert? Oder muss er tatsächlich noch vereinzelt sich mit tatsächlich den Themen der Ware und so weiter beschäftigen?
Also ich glaube schon, dass in den nächsten Jahren der Mensch immer auf jeden Fall notwendig sein wird, um diese Intelligenzen aufzusetzen. Ich sehe das Ganze tatsächlich eher in der Unterstützung der Personen, die eben noch da sind, um das Ganze zu steuern, dass Lösungen gefunden werden, die durchaus in bestimmten Bereichen eben alleine Entscheidungen treffen zu können, aufgrund von Erfahrungen, die eingeflossen sind innerhalb eines Jahres, innerhalb von 3 Jahren, dass dort eben tatsächlich auch automatisch Folgeprozesse angestoßen werden, dass die Fachleute, die eben hier am Tisch sitzen, innerhalb dieser Partner der Value Chain, dass die eine größtmögliche Unterstützung von Lösungen bekommen, um dann eben ihre Entscheidungen schneller zu treffen, besser zu treffen und durch diese höhere Komplexität, die wir in den letzten Jahren erfahren haben, dann eben auch diese höhere Komplexität noch mit abarbeiten zu können.
Jetzt habt ihr ja beide schon dargestellt, es ist deutlich komplexer geworden. Ich erinnere immer noch gerne an die Nicht-E-Mail und Nicht-Excel. Und jetzt sprechen wir über die KI. Du hattest auch zwischendrin einmal das Lieferkettengesetz genannt. Letztendlich diese Komplexität muss ja in irgendeinen Rahmen, damit es genau zu diesem fairen Wettbewerb kommt, These. Ist das so? Ist das mittlerweile zu komplex, um dafür Rahmenbedingungen zu schaffen? Oder wie schätzt du das ein? Wie kommen wir da mit den Rahmenbedingungen hinterher bei dieser Komplexität?
Ja, wichtig ist dann auch wieder der Austausch zwischen Politik, Industrie, Dienstleistung und IT, dass wir es überhaupt schaffen können, aus industrieller Seite, aus IT-technischer Seite, solchen Anforderungen, solchen Verordnungen gerecht werden zu können, die sicherlich gut gemeint sind, aber wenn sie zu praxisfern aufgesetzt wurden, es unheimlich schwierig ist für Unternehmen, dem Genüge zu tun und dann eben diese Richtlinien, diese Verordnungen auch einhalten zu können. Vor diesen Problemen steht man durchaus und auch da müssen Lösungen geschafft werden. Zum Teil gibt es auch Lösungen. Und da ist tatsächlich der Entscheider im Unternehmen gefordert, zu sehen, wie führe ich digitalisierte Lösungen bei mir ein, um eben einen Mehrwert zu schaffen. Denn eine Digitalisierung innerhalb des Unternehmens wird für alle notwendig sein. Und wenn man den Zahlen da Glauben schenken darf und immer noch mehr als ein Drittel der deutschen Unternehmen tatsächlich sich mit E-Mails und Excel austauschen, um die Beschaffung zu organisieren, dann ist da sicherlich Handlungsbedarf.
Du hast vorhin erwähnt, also hast vorhin die Zahl angeführt, dass die Amerikaner mit 8% Rest-E-Mail, glaube ich, weiter sind in der Vernetzung der Systeme als wir mit den 30, 40, 35%. Du bist jetzt in beiden Welten unterwegs, kennst die amerikanische Sicht, kennst die europäische Sicht. Woran oder ja, wie ist es, wenn man das beides vergleicht? Warum sind die Amerikaner da weiter?
Ja, man muss sicherlich das amerikanische System da auch ein bisschen betrachten. Die Amerikaner sind von vornherein viel mehr datengetrieben als wir. Die Amerikaner beschäftigen sich mit wirklich Hightech-Lösungen. In meiner Tätigkeit als Vorstand im Kompetenznetz Logistik war ich vor Corona mit dem damaligen Wirtschaftsminister Professor Pinkwart in den USA im Silicon Valley. Wir haben einen Abend mit Pitches von Startups besucht. Wir waren bei Google, wir waren in der Stanford University, um eben diesen Austausch mal zu suchen, um genau deine Frage da auch ein wenig zu beleuchten. Was treibt die Amerikaner an? Wo steht Deutschland? Wo steht die EU? Aber alleine, wenn man sieht, wie viel Fördergelder, Forschungsgelder die Amerikaner zahlen, bis zu 3% des BIP, da sind die EU-Länder weit hinterher. Wenn man das Venture-Capital-Leben dort betrachtet, wo eben Venture-Capital-Unternehmen viele Milliarden in gute Start-up-Ideen investieren, da hängen wir noch hinterher. Und das ist sicherlich einer der großen Vorteile, die die Amerikaner haben. Geopolitisch sind die Amerikaner ja ähnlich unterwegs wie wir, nennen wir uns mal als westliche Welt. Aber auch hier sind die Amerikaner durchaus härter als Deutschland oder die EU. Man muss nur einmal betrachten, vor 2, 3 Wochen, als Bundeskanzler Olaf Scholz Xi Jinping getroffen hat und eine Woche später kam der amerikanische Außenminister Blinken und hat sich mit Xi Jinping unterhalten. Viel härter aufgetreten, weil die Amerikaner seit 2016, wenn man das mal so zurückverfolgt, bis heute im Handelsaustausch mit China rund 25% weniger haben. Wir sind viel abhängiger noch von einem Land wie China. Seltene Erden, Schmerzmittel, fiebersenkende Mittel und, die bis zu 100% aus China kommen. So dass die Amerikaner hinsichtlich der Komplexität der Beschaffung sich neu aufstellen konnten. Viel datengetriebener. Digitale Spediteure kamen eben auch zuerst aus den USA und die Amerikaner leben dieses Re- und Nearshoring viel mehr als wir. Führt dazu, na, keine Zinssenkung, weil die Inflation doch noch höher ist, aber der Arbeitsmarkt funktioniert in den USA, der Konsum läuft in den USA. Man hat aber durchaus viel Industrie wieder zurückgeholt, auch nach Mittel- und Südamerika, was zu einer Teuerung geführt hat, aber eben auch den Arbeitsmarkt richtig aktiv belebt hat. Und so, dass die Komplexität schon sehr groß ist, Aber durch dieses Datengetriebene, und ich war jetzt im März noch auf der TPM, auf der Trans-Pacific Maritime in Long Beach, auch dort viel mehr digitale Lösungen vorgestellt werden. Also auch hier wieder die Vernetzung der einzelnen Player, was noch viel, viel stärker gelebt wird als hier bei uns und was uns dann eben auch stark gefordert hat, als wir in den USA die Corp aufgebaut haben, eben noch stärker über Vernetzungen nachzudenken, TMS-Systeme direkt anzubinden mit den nominierten Spediteuren des Kunden, und hier dann eben uns auch sehr stark digitalisiert haben und auch diese Erfahrungen dann eben mit nach Deutschland gebracht haben.
Okay, danke für den Vergleich. Also kann man mitnehmen oder kann man vielleicht sich da so ein bisschen rauspicken, ab und zu mutiger sein, stärker sich noch auf Daten verlassen und der Digitalisierung trauen. Ob man bei Geopolitik Vergleiche ziehen kann, muss man vielleicht abwägen, ne? Aber da kann man sich aus den USA so ein bisschen was abgucken, kann man sagen. Okay, wir haben jetzt auch im Vorfeld ein bisschen bei dir geguckt, was du noch so an Daten preisgibst. Auf Facebook habe ich noch ein dezentes Bruce Springsteen-T-Shirt entdeckt. Da ist mir die Frage gekommen, du bist ja sehr viel in den USA unterwegs. Ich habe auch gesehen, du läufst ab und zu, zumindest für wohltätige Zwecke. Warst du beim New York Marathon auch schon mal dabei oder noch nicht?
Also ursprünglich komme ich ja vom Fußball. Ja, also
Okay.
habe dann aber das dann doch durch die berufliche Tätigkeit dann etwas mehr vernachlässigt, nachher dann auch an den Nagel gehangen. Gucke aber, bin immer noch begeisterter Fußballfan. Laufen mache ich tatsächlich noch ein bisschen, solange das Knie mitmacht. In den letzten Jahren, aber auch durch meine US-Tätigkeit als Gründer mit und Präsident und CEO der Settler Corp, habe ich mich stark für den Football interessiert. Und damals, als wir gegründet haben, waren damals die Packers sehr stark, haben den Super Bowl gewonnen mit Aaron Rodgers. Und in den letzten Jahren, also Familie und Freunde, ziemlich footballsüchtig geworden. Und wir genießen es, wenn jetzt im September die neue NFL-Season losgeht. Also ein Freund spielt selber noch Football, etwas jünger natürlich. Und das begeistert uns sehr. Und tatsächlich, du hast mein T-Shirt angesprochen, ja, ich bin großer Bruce Springsteen-Fan. Auch da wieder durchaus USA geprägt, damals in den 80ern, als dann die Alben rauskamen, The River, Nebraska, Born in the USA, als auch alle Freunde dann zum ersten Mal auf den Konzerten vom Boss waren und seitdem sowohl Familie als auch Freunde wir ständig dann auch auf Springsteen-Konzerten sind.
Mit wem sympathisierst du da im Football oder im Fußball? Oder ist das auch wieder
Also beim
breit
Football ist
aufgestellt?
tatsächlich immer noch die Green Bay Packers, hat mich damals fasziniert, ist das einzige Team, was nicht einen einzelnen Besitzer hat, sondern alle Mitglieder sind an sich Besitzer dieses Vereins und ja, Aaron Rodgers damals der große Quarterback-Star. Und ich bin jetzt bei den Packers geblieben und macht immer wieder Spaß, auch jetzt das junge Team zu verfolgen mit Jordan Love als neuen Quarterback, der eine sensationelle Saison gemacht hat. Also Richtung Super Bowl hat es noch nicht ganz gereicht, aber nächste Saison, glaube ich, jetzt auch wie der Draft gezeigt hat. Die Packers konnten ganz relaxed am Draft teilnehmen und sich die College-Spieler picken, waren nicht gezwungen, da große Millionenbeträge auf den Tisch zu legen. Und ich glaube, die neue Saison wird richtig gut.
Na, wir sind gespannt. Bei denen geht die Saison erst im Herbst los oder sowas, ne?
Ja, im September.
Ja, sehr spannend. Okay, im deutschen Fußball bist du auch nicht
Ja, das
tätig,
ist,
nötig, aber mit der Seele
ja.
dabei, oder?
Ist dann doch ein bisschen trauriger, die ganze Geschichte. Also ich bin Königsblau, Schalke orientiert.
Okay, du bist da also weniger festgelegt oder nennen wir das aus Gründen nicht ganz festgelegt. Aber sehr, sehr global interessiert. Sehr spannend. Sehr cool. Super, Ralf. Vielen lieben Dank für die ganzen interessanten Themen und Einblicke, die du mitgebracht hast. Wir stellen unseren Gästen ganz am Ende immer eine obligatorische letzte Frage und die wollen wir natürlich auch dir stellen. Und zwar lautet die Frage: Welches Buch, Film, Podcast, Medium, auch gerne Person, war in deiner Laufzeit, in deiner Karriere bisher Inspiration für dich und hat dir so etwas den Weg geleuchtet? Gibt es da etwas, was du unseren Hörern mitgeben kannst, so als ganz spezielles, vielleicht, also vielleicht ist es Aaron Rodgers, kann sein, das weiß ich nicht, aber
Ich bleib dann,
gibt es
ich
da
bleib
jemanden?
bei der Musik, nenne dann auch mal wieder Bruce Springsteen durch seinen Song Born to Run. Ich sehe tatsächlich den Weg als das Ziel. Wir stehen sowohl wirtschaftlich als auch ja, geopolitisch vor großen Aufgaben. Und ich glaube, jeder Schritt in die richtige Richtung zählt da. Und von daher prägt mich tatsächlich seit meiner Jugendzeit dieses Lied Born to Run. So der Weg tatsächlich hier Lösungen zu schaffen, gemeinsam zu brainstormen, gemeinsam einen Weg einzuschlagen. Und ich glaube, das passt am besten hier so vom Statement zu mir.
Sehr gut. Packen wir, ist immer was Neues, dass es ein Song ist, hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht, Andreas. Aber packen wir natürlich unten in die Shownotes. Wer es nicht kennt, dann kann er da entsprechend mal reinhören und kann sich davon inspirieren lassen. Vielleicht sich auch irgendwo mal mit der KI den Text übersetzen lassen, um etwas tiefer anzusteigen. Super. Ja, wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, für alles, wie gesagt, was du mitgebracht hast. Ich fand es echt spannend, vor allen Dingen, weil du einen sehr umfassenden, vernetzten Blick halt eben auf die Themen hast. Das habe ich sehr genossen, da mit zuhören zu dürfen. Und ja, freue mich, dass du da warst.
Ja, Tobias, Andreas, danke. Hat Spaß gemacht mit euch. Also freue mich, wenn wir uns mal wieder persönlich sehen.
Das kriegen wir hin. Euch lieben Zuhörern, auch vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Wie gesagt, wir haben die Themen unten dann in den Shownotes drin, sei es der Song oder sei es dann auch der Kontakt zu Setlock und zu Ralf. Wenn da der Bedarf besteht, könnt ihr das dann gerne dort finden. An dieser Stelle wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Genießt das Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, danke und ciao, ciao.
Macht's gut.